Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie unsere Instagram-Updates oder befragen Sie Ihre Suchmaschine des Vertrauens.
Hallöchen!
Einen wunderschönen guten Tag nach unserer langen Sommerpause.
Eine wirklich lange Sommerpause. Ich habe jetzt gar nicht nachgerechnet, wie viele Wochen es geworden sind, aber ich glaube, ein ganzes Stück mehr, als wir angekündigt hatten, ne?
Könnte sein, dass wir minimal überzogen haben, aber ja, Urlaub.
Ja, muss sein. Jetzt auf jeden Fall, welcome back zu Walkie and Talkie. Schön, dass ihr mit am Start seid und dass wir uns jetzt wieder um die Sommerfigur kümmern können, die After-Sommer-Figur.
Ja, obwohl wir jetzt auch nicht so einen richtigen Sommer hatten oder überhaupt gerade noch haben, sieht nicht so prickelnd aus. Das Wetter ist auch nicht so angenehm für einen lang ausgedehnten Spaziergang, außer man hat gute Regenkleidung und einen Schirm, dann geht's.
Ja, aber dann macht's halt trotzdem nicht so viel Spaß. Außer man
Ja.
ist ein Zipfen, ein Pfützenjumper. Das würde vielleicht noch die Stimmung heben. Ja, ich hatte auch auf etwas mehr Sonne und Sommer gehofft. Aber mal schauen. Also zu unserem Podcast passt das ja ganz gut, dass wir so viel über das Wetter sprechen. Aber normalerweise lästere ich da immer drüber, weil das so super deutsch ist. Ständig in
Ja,
jedem Gespräch über das Wetter zu
auch
reden.
so zum Beginn. Hey, wie geht's? Ja, ganz gut. Und schönes Wetter heute. Ja.
Ist so. Aber bei uns ist es nicht so viel am Platz, weil man braucht halt auch gutes Wetter. Und wer
Ja.
weiß, was die nächsten Tage noch so bringen. Für alle, die dann im Urlaub waren, um da Sonne zu tanken, so wie wir, war es natürlich dann aber trotzdem schon sehr sommerlich. Und ich finde, man arbeitet, oder das ist ja so ein Klischee, ich kenne jetzt nicht viele Leute, die auf ihre Sommer- und Urlaubsfigur hinarbeiten. Aber wenn man das dann getan hat, dann ist das im Urlaub auf jeden Fall alles wieder ruiniert.
Ja.
Also wir sind auch Beck mit Speck. Das ist
Oh ja,
heftig.
das war sehr gut gesagt, Back mit Speck.
Danke. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich mich gefeiert habe dafür. Ja, nee, aber es ist so. Nach dem Urlaub ist man auf jeden Fall ein Monstrum. Aber egal. Wir sind ja jetzt wieder dabei. Selbst noch nicht, aber ihr. Das Ganze wegzuarbeiten, in einem entspannten Walk und mit einem lockeren Talk dazu.
Ja.
Also, seid munter und ab geht's. Denn wir legen jetzt auch los mit einem neuen magischen Buchstaben für euch.
Und zwar das mysteriöse M.
Dann sind wir doch mal gespannt, ob ihr das am Ende der Folge noch bestätigen könnt. Michael, du bist wieder dran. Wir sind nicht nur im Wetterdeutsch, sondern auch in unserer Reihenfolge. Erzähl mir doch bitte was über eine berühmte Persönlichkeit, von der du meinst, dass wir mehr über sie wissen müssten.
Ja, also da habe ich mir Samuel F.B. Morse ausgesucht.
Der Mr. Morse.
Genau, das war der Typ, der den Morse-Apparat gemacht hat. Und das war's eigentlich schon. Wen hast du dabei?
Mach weiter.
Na gut. Ja, also Samuel Morse wurde 1791 in Massachusetts, also in den USA, geboren und war ein amerikanischer Erfinder. Und ja, dafür kennt man ihn ja auch. Aber seine Karriere begann ganz anders, und zwar in der Kunstszene. Also etwas, was ich eigentlich gar nicht mit ihm verbunden habe. Also, dass er jetzt irgendwelche Porträts gemalt hat oder, ja, wenn man an so einen Erfinder denkt, der den Morse-Apparat gebaut hat, da denkt man ja eher so an ein bisschen Mechanik, Strom, passt das irgendwie gar nicht.
Ja, wir hatten ja auch jetzt schon ein paar Erfinder im Bereich der Elektrizität, so wie Edison, und die hatten ja, also glaube ich, alle schon direkt diese Richtung eingeschlagen.
Genau, ja, und da ist das ein kleiner Querschläger. Wie auch mit diesem Punkt, denn er hat zu seinen Kindertagen nicht seine Eltern verloren.
Okay. Das ist auch hart, dass wir das Querschläger
Ja,
nennen
hart
müssen.
ist das nicht. Eigentlich ist es schön für ihn. Ja gut, meine
Ja, okay,
Aussage
stimmt,
war
ja.
hart, ja. Aber ja, er hatte eine
Das.
schöne Kindheit mit beiden Eltern.
Ja, das ist viel wert, auf jeden Fall. Verrückt. Wir sollten mal eine Strichliste führen. Vielleicht kommt es uns auch nur so vor, dass schon viele ihre Eltern verloren haben. Vielleicht
Ja.
müssen wir uns nochmal alles durchhören und
Am Ende
nochmal
waren es
gucken.
wahrscheinlich nur so 3, 4 Stück und das hat sich halt zum Ende hin geballt und deswegen war es jeder.
Naja, aber die Menschen sind ja damals, wir nehmen ja meistens Personen, die schon eine Weile tot sind. Und damals wurden die Menschen ja insgesamt noch nicht so alt. Stimmt. Also wenn jetzt heute jemand seine Eltern verliert und die Eltern sind 40, dann ist das richtig, richtig jung. Ja. Und damals war es vielleicht halt nicht so jung.
Ja, stimmt. So bei Genghis Khan oder Alexander den Großen, wenn wir weit zurückgehen, da war das Durchschnittsalter schon nicht so hoch.
Eben. Übrigens, falls sich das mal jemand fragt, sorry für die Unterbrechung mal wieder, aber ich werde immer wieder gefragt, warum wir denn so lang verstorbene Menschen nehmen und nicht irgendwie jetzt beim M Michael Jackson oder so. Achtung, Spoiler, ich habe nicht Michael Jackson. Oh. Aber man läuft halt Gefahr, vor allem wenn die Leute noch leben, dass sie noch irgendwas Dummes anstellen. Deswegen nehmen wir das auf keinen Fall. Und über jemanden wie Michael Jackson weiß man halt häufig auch schon viel mehr, ja, als über jemanden, der ewig tot ist. Also ich zum Beispiel bei Morse kenne auch wirklich nur den Morse-Code oder so und den ja auch nicht richtig. Deswegen sind die bei uns immer alle so alt.
Ja, das stimmt. Und wenn man jetzt wie Michael Jackson, gutes Beispiel, halt seine letzten 20, 30 Jahre noch so miterlebt hat selber, da fasst man ja schon viel auf über Nachrichten und alles Mögliche.
Wie alt bist du eigentlich? Wann ist er gestorben? Vor 10 Jahren? Und du hast seine letzten 20, 30 Jahre mitbekommen.
Hey, ist er schon so lange tot, echt?
Oh, ich glaube, Michael Jackson ist schon richtig lange tot, ja.
Ja, okay, dann habe ich aber 10 Jahre noch miterlebt, oder 15 vielleicht sogar.
Also er ist 2009 gestorben.
Oh, okay. Ja, ist schon richtig eine Weile her. Echt verrückt, wie alt wir sind.
Am 29. August ist er geboren.
Oh, schade.
Aber trotzdem, heute ist sein Geburtstagsjahrestag.
Zu unserer Aufnahme zumindest.
Ja, verdammt. Jetzt weiß jeder, wie lange wir immer zum Schneiden brauchen.
Steht, das nehme ich aus.
Witzig. Ja, wir lassen uns immer sehr viel Zeit.
Aber gut, wie du Michael sagst, denn so heiße ich ja auch und das ist mein Buchstabe. Das M.
Ja, stimmt. Das M. Heute, die Folge ist dir gewidmet, Michael. Ja. Das mysteriöse M. Das Michael.
Nachdem wir die letzte Folge dein L einfach dich komplett gar nicht erwähnt haben.
Ja, oder?
Voll schade. So im Nachhinein erst gekommen.
Ja, beim nächsten Durchlauf dann, wenn wir wieder beim L sind. Das wird dann eine Folge nur über mich, über meine Werke, meine Lebensereignisse und meine Taten.
Da musst du noch ordentlich was machen, dass wir den Podcast gut füllen.
Ja. Das glaube ich tatsächlich auch. Verzeihung, eine sehr, sehr lange Unterbrechung. Fahr doch gerne vor.
Alles klar. Tak, 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 tak. Ja, also in seiner Kindheit ist auch nichts Spannendes passiert. Es ging dann los mit seinem Studium im Yale. Und dort verdiente er einen Teil seiner College-Gebühren durch das Malen von Miniaturen, für die er angeblich so $5 pro Stück bekommen hat. Also so kleine Porträts, sag ich mal.
Ja, jetzt wüsste ich gerne, ob $5 damals viel waren oder wenig.
Das ist echt eine gute
Frage. Aber wahrscheinlich nicht über die Maßen viel. Ja. Also für so ein angefertigtes Bild.
Klingt super wenig eigentlich, egal wie klein das sein soll.
Ja, aber es kommt halt auf die Zeit an, ne? Ich lese gerade Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Ganz peinlich. Aber da kommen sie halt auch mit $1 am Tag. Den können sie nicht mal ausgeben, so viel Geld ist das.
Verrückt. Das ist echt krass.
Dass man irgendwie mit $1 die Woche für Unterkunft, Essen und Kleidung und so sorgen kann.
Boah, das klingt super viel.
Das ist unfassbar viel Geld, ja.
Wie würde man sonst die Woche rechnen? 100 Euro? Reicht nicht mal, wenn man jetzt die Miete schon durch Wochen teilt.
Ja, stimmt. Also Miete haben ja die meisten Leute schon. 150, 200 Euro pro Woche.
Ja, locker. Das ist echt krass, $1.
Ja, okay. Also $5 pro Bild.
Ja.
Ich muss mir das abgewöhnen. Ich leg dich immer voll ab, dann ist alles so zerstückelt.
Aber das macht auch vielleicht unser Mojo aus.
Oh ja, wir haben ein Mojo. Ja. Die Folge mit Michael und dem Mojo.
Gut. Ja, also er hat sie verkauft für $5 pro Stück. Und nachdem er dann seinen Abschluss gemacht hatte, lernte er einen Künstler kennen, der eine gewisse Begabung in ihm sah und nahm Morse dann mit nach England. dort vertiefte er dann sein Wissen und sein Können. Und als er dann nach Amerika zurückkehrte, schien es aber relativ schnell vorbei zu sein mit seinem Traum.
Traum vom Künstler oder was war dann da sein
Ja,
Traum?
genau. Ja, man
Okay.
konnte dort einfach kaum davon leben, denn in der amerikanischen Kunstszene fehlte halt die Förderung durch Institutionen und man hatte halt auch kaum Unterstützung von privaten Gönnern. Und da erkannte er, dass halt die Porträtmalerei so die einzig überhaupt ertragreiche Möglichkeit war. Und selbst da hat er angeblich nur $15 pro Porträt bekommen.
Naja, aber immerhin schon $10 mehr, als er vorhin für seine Studienmalereien bekommen
Ja,
hat.
das stimmt, aber jetzt hat er halt auch ein abgeschlossenes Studium, was er noch abstottern muss.
Ja, stimmt. Waren die Studiengebühren denn damals auch schon so hoch?
Also dazu habe ich jetzt nichts gelesen, aber das kann ich mir schon gut vorstellen.
Hm.
Also für den $15 pro Gemälde kam dann halt auch der Erfolg nicht sofort. Zu Beginn war er auch tatsächlich gar nicht so ein guter Maler, aber er hat nicht aufgegeben und dann kam schließlich auch der große Auftrag, mit dem ihm dann der Durchbruch gelang in der Porträtmalerei. Und so wurde er dann sogar zum ersten Professor für Kunstgeschichte an der New Yorker Universität. Und das war dann auch sein Höhepunkt in der Karriere als Künstler.
Weißt du, ob er irgendjemand Spannenden porträtiert hat?
Ja, tatsächlich. Und zwar hat er den damaligen US-Präsidenten John Adams porträtiert. Aber das soll auch eines seiner schlechteren Werke gewesen sein.
Oh.
Ja, und weitere kenne ich dann auch leider nicht.
okay. Ich habe gerade mal gegoogelt, weil ich John Adams nicht kannte. Das war ja tatsächlich erst der zweite Präsident von den USA.
Okay. Hä, aber dafür,
Ja,
dass
ist ja
es.
auch klar, 1776 war die Unabhängigkeitserklärung, ne?
Aber die Nummer 2 nach Washington, dass man den schon wieder nicht kennt.
Ja, also ich war mir nicht sicher, ob ich den Namen irgendwoher kenne oder nicht.
Ja, aber man kennt auch, was weiß ich, vielleicht so eine Handvoll. Man kennt halt so Washington, Lincoln und dann hört es eigentlich schon wieder auf. Dann kennt man halt nur noch die, die man in den letzten Jahrzehnten gehört hat. Halt so, was weiß ich, Bush, Reagan. Aber da könnte ich auch nichts dazu sagen.
Das stimmt.
Aber das Verrückte ist, ich kenne, glaube ich, fast trotzdem mehr amerikanische Präsidenten als deutsche Kanzler.
Gibt's ja auch viel, viel mehr.
Ja, schon, aber.
Also wie viele deutsche Kanzler gab's bisher? Nicht mal 10, oder?
Gute Frage.
Also es begann mit Adenauer und mit ihm und Merkel waren es insgesamt 8
Okay.
Personen. Also ja, und das hat halt 1949 mit Adenauer angefangen, deswegen da ist gar nicht so viel Luft
Stimmt,
bei
ja.
uns.
Und wenn man dann halt nur so viel kennt, ist es klar.
Ja, und die durften ja bei uns auch längere Regierungszeiten haben. In den USA sind es ja, glaube ich, nur 2 Amtsperioden, also 8
Acht.
Jahre. Deswegen, wenn man dann so jemanden hat wie Merkel oder Helmut Kohl, der war ja auch 16 Jahre.
Krass.
Ja.
Gut, genug von Künstlern geredet, denn am Anfang haben wir ja gesagt, dass er eigentlich für etwas ganz anderes bekannt ist, und zwar für das, wie sein Name schon sagt, Morsen. Denn etwa 1832 begann er dann, sich für chemische und elektrische Experimente zu interessieren. Und dann baute er aus Drahtresten, Blechabfällen, einer Wanduhr und wohl auch aus seiner Staffelei,
Ui.
ja, einen Morseapparat. Und den hat er 5 Jahre später, und zwar 37, also 1837, dann schon vorgeführt.
Okay, das hätte ich gedacht, dass das ein längerer und wissenschaftlicherer Prozess ist.
Also, dass er den mal eben als Laie, sage ich mal, so schnell zusammenbastelt, war schon krass. Und sein Morseapparat, den er gebaut hat, der funktionierte so. Also er hatte einen Rahmen und daran hing ein Pendel mit einem Stift. Unterhalb des Pendels war dann ein Papierstreifen. Der wurde von einem Uhrwerk gezogen, wodurch dann der Stift halt eine dauerhafte Linie zeichnete.
Ach, der Stift liegt immer auf dem
Genau,
Papier.
er zeigt, er liegt immer auf und dann wird halt eine gerade Linie gezogen durch das Aufwickeln des Uhrwerks. Und in der Nähe dieses Pendels waren dann Elektromagneten, die also magnetisch wurden, wenn man halt Strom durchließ. Und die haben dann den Stift angezogen, wodurch man einen V-förmigen Zacken, also so einen Ausschlag auf dem Papier dann hatte.
Ach, also wenn man Strom bekommt, dieses Tippen auf dem Gerät oder so, ist dann wahrscheinlich Strom
Genau.
durchlassen. Und dann kommt ein Zacken raus, sobald Strom da ist, weil das Pendel irgendwie weggezogen wird, oder wie?
Genau, durch den Magnetismus. Und diese V-förmigen Zacken stand halt jeder für ihn halt nach Länge des Knopfdrucks oder wie auch immer man es dann betätigt hat, für eine Zahl. Und so konnte er diese Zahlen halt über mehrere Meter übertragen.
Cool, können wir jetzt auch bauen.
Ja.
Also es klingt zumindest nicht so kompliziert. Gut, ich wüsste jetzt nicht, wie man einen Elektromagneten bastelt.
Ja, den kaufst du schon.
Ich weiß, aber ist das nicht auch nur irgendwie so eine Spule,
Ja,
irgendwie so Kupfer
genau. Wie ein
gewickelt irgendwie?
Elektromotor,
Ja.
ja, kann man schon sagen.
Ah ja, dann easy. Einen Elektromotor kann ich natürlich bauen.
Ja.
Geil.
Die leichteste meiner Übungen. Ja, also das war sein Morse-Apparat. Also seine Erfindung hat funktioniert und kam auch ziemlich gut an. Aber zu dieser Zeit kam dann auch ein trauriges Ereignis. Denn dann musste er endgültig mit seinem alten Leben brechen. Denn er wurde bei einem wichtigen Kunstprojekt vom Kongress übergangen. Das traf ihn so tief, dass er im selben Jahr, also 1837, mit der Erfindung seines Massapparats auch sein letztes Bild malte.
Ach Mann, als du jetzt gerade gesagt hast, trauriges Ereignis, dachte ich, nein, jetzt sterben seine Eltern und dann, okay, er malt sein letztes Bild. Spannungsbogen kannst du.
Aber dann konnte er sich auch auf sein anderes Standbein stärker konzentrieren und arbeitet dann eng mit einem ehemaligen Studenten Alfred Weil zusammen und sie reichten gemeinsam einige Patente für Telegrapheninstrumente ein, die Weil auf eigene Kosten entwickeln musste.
Oh, wie assi. Das kommt ein bisschen, klingt wie Edison.
Ja, ich wollte es gerade sagen, so die ganzen Elektrotypis, die haben alle so eine böse Ader.
Ja, also ich weiß ja nicht, wirst du mir jetzt vielleicht noch erzählen, ob da was Böses dahinter steckte, aber dass jemand anders für dich forscht und Patente einreicht und ich habe noch niemals, wie heißt der Typi?
Alfred Weil,
Wie schreibt man das?
Vale, Vail.
Ja, nee, noch nie gehört. Also, das sagt ja jetzt schon alles. Das ist schon ein bisschen traurig.
Aber vielleicht lag es auch da dran, denn Morse hatte bis dahin eigentlich noch gar keine Ahnung großartig von Elektrizität. Und deswegen holte er sich von Kollegen Unterstützung und kam so schließlich auf Ideen, wie er dann sein elektrisches Signal verstärken konnte und auch über weitere Entfernungen seinen Code senden konnte.
Clever.
Und da hat er sich dann aber auch schon von seinem Zahlencode abgewandt und ging dann hin zu langen und kurzen Strichen.
Morsecode, Morsecode.
Oh ja, gut erkannt.
Danke. Kannst du morsen?
Ich verstehe das System, aber ich kenne jetzt nicht das Alphabet.
Das System versteht jeder. Es sind Punkte und Striche.
Nein, es sind lange und kurze Striche.
Es sind eigentlich Punkte und Striche, oder?
Ein Punkt ist doch ein kurzer Strich. Ja, gut, früher
Ja, aber
zumindest.
hochoffiziell
Ja,
nicht.
okay.
Also, wie dem auch sei, das ist nichts Besonderes, das System zu
Ich
verstehen.
weiß auf jeden Fall, dass SOS dreimal kurz, dreimal lang und dreimal kurz ist.
Ja, okay. Also du kannst nicht morsen, um das
Ich kann
abzukürzen.
das SOS morsen. Passend dazu, zu seiner erfolgreichen Erfindung, hat der US-amerikanische Kongress auch nach einem geeigneten System für die optische Telegrafie gesucht. Er stellte dort auch direkt seine Idee vor und alle waren total begeistert, aber mit 30.000 Dollar war sein Projekt einfach viel zu teuer, um es umsetzen zu können.
Aber die haben schon gezielt nach optischer Telegrafie
Ja.
gesucht. Also war er nicht der Erste, der da aktiv war.
Nee.
Ah, okay.
Also dafür war er auch ziemlich angesehen und seine Erfindung war klasse, aber trotzdem folgten dann Jahre voller Sorgen und bitterer Armut, da sich keiner das Gerät leisten konnte. Also lebte er wieder von Zeichenunterricht, den er Schülern gab und hat einige Porträts gemalt. In dieser nicht so schönen Zeit traf dann aber Morse in Paris auf einen uns sehr bekannten Mann, und zwar Louis Daguerre.
Oha, hey, ist ja verrückt. Witzig, haben wir das bei Daguerre erwähnt, dass er Morse kennt?
Ich
Nein,
glaube
oder?
nicht, nee.
Ist ja richtig cool. Witzig, da schließt sich der Kreis mal wieder. I
Und
like
was
it.
hat unser Louis nochmal gemacht, Lorena?
Er hat die Daguerreotypie entwickelt. Und da fällt mir gerade ein, das ist total cool. Beim letzten Mal meintest du nämlich noch, du wirst mich dann in dieser Folge wieder dran erinnern, dass ich ja auch noch erwähnen muss, dass ich immer noch ein Fotoapparat bauen könnte. Und ich kann es immer noch.
Perfekt.
Ja.
Ja, genau. Und zu dieser Daguerreotypie veröffentlichte er dann die erste amerikanische Beschreibung von diesem fotografischen Prozess, also dass es die Amis halt auch verstehen. Und er war damit auch der erste Amerikaner, der mit der Daguerreotypie eine Aufnahme machte.
Cool.
Ja, und 1843 dann kam aber auch der Lichtblick. Und zwar bewilligte dann der Kongress die $30.000 für den Bau einer 60 Kilometer langen Telegrafenleitung von Baltimore in Maryland nach Washington, D.C.
Wie alt war er zu dem Zeitpunkt?
52.
Okay, also doch schon ganz schön alt, als dann dieses Projekt endlich mal durchgesetzt werden konnte.
Wieder mal eine berühmte Person, die uns noch ein wenig Zeit lässt, um mit ihm gleichzuziehen.
Ganz gut.
Ja, und dieser Auftrag war für Morse auch bitter nötig, da er schon komplett verschuldet war.
Altersarmut war schon damals ein Problem,
Okay.
scheinbar. Wahrscheinlich war das wirklich schon immer ein Problem, oder?
Ja, kann ich mir gut
Also die
vorstellen.
Leute sind nicht so alt geworden, aber ich kann es mir auch vorstellen, wenn man nicht mehr arbeiten kann, gerade damals.
Ja, dann fehlt ja das
Da gab es
Einkommen.
doch auch keine Rente. Ja, okay, gut, man hatte Kinder.
Ja, aber ob die dann für die Eltern auch mitzahlen können?
Hoffe ich doch.
Ja gut. Auf jeden Fall hat er über diese Leitung dann am 24. Mai 1844 dann die erste elektronische Nachricht mittels seines Morse-Alphabets gesendet. Und zwar lautete die Nachricht: Was hat Gott getan?
Oh, was ist denn das für eine Nachricht?
Ja, er war halt sehr gläubig.
Ja, aber ich finde, das klingt eher wie eine Kritik. Also so im Sinne von, was hat Gott getan? Telegrafen, Teufelszeug.
Stimmt, dass du das sagst. Ah, glaub nicht, dass er es so gemeint hat, denn er war schon ein sehr christlicher Mann.
Ja, offensichtlich hat das nicht so gemeint.
Und zwar sendete er diese Nachricht vom Zimmer des Supreme Court im Kapitol an seinen Kollegen Alfred Weil, und dieser bestätigte den Empfang dann im Bahnhof von Baltimore.
Ich finde, das klingt so, als ob das alles immer voll komplikationslos ablief, oder?
Es ist auch relativ schnell gegangen, finde ich, wenn sie 1843 angefangen haben und haben dann diese 60 Kilometer lange Leitung schon unterirdisch verlegt hatten, und ja, das ist schon schnell gewesen. Aber klar, es gab auch Rückschläge. Manchmal konnte die Qualität des Kabels nicht gewährleistet werden und dann musste zum Beispiel einfach ein Stück ausgetauscht werden.
Ja, okay. Das zu verkraften, würde ich sagen.
Denke ich auch.
Aber wenn man sich anschaut, wie lange das in Deutschland dauert, bis auf einer 60 Kilometer Langstrecke irgendwas passiert.
Ja.
Naja, ich habe das aber auch mal von einer Bekannten gehört, die in den USA gelebt hat oder da manchmal lebt, dass wenn da irgendwo eine Baustelle ist, dann arbeiten die da Tag und Nacht dran und dann ist die halt auch nach 2 Wochen immer wieder weg.
Ja, das stimmt, aber das ist, glaube ich, dann auch eher so eine Kostenfrage.
Also es ist halt irgendwo auch natürlich eine Arbeitsschutzfrage oder so.
Ja.
Aber ich denke, es ist sehr viel sinnvoller, vor allem was die Kosten angeht, das so rumzumachen.
Ja, trotz kleiner Rückschläge ging das Ganze dann aber doch ziemlich schnell. Und das war dann auch der Grundstein für die komplette Verkabelung, die Jahre später ja dann sogar den Atlantik überquert hat.
Stimmt, davon haben wir auch schon gehört, ne?
Ja, dafür hat ja unser guter Cole die Ummantelung des Kabels geschaffen.
War cool.
Ja, wie alles zusammenkommt, das ist echt verrückt. Und ohne diese Entwicklung könnten wir uns die heutige Welt eigentlich kaum noch vorstellen. Also ohne Telefon oder auch Internet war ja irgendwie der Grundstein
Ja,
für
gut.
beides, würde ich
Ist
sagen.
schon 10.000 Schritte weiter
Ja.
gefühlt, aber ja.
Ja. Und das war's dann eigentlich auch schon zu seinem Leben. Ein bisschen unnütze Trivia habe ich noch für euch. Und zwar gehörte Morse einer Partei an, und zwar der American Party. Ja, die wollten nicht, dass Einwanderer aus nicht-protestantischen Ländern kommen sollten.
Nicht protestantisch,
Ja.
also katholische Einwanderer.
Ja, also er neigte zu antikatholischen Verschwörungstheorien.
Das ist ja schräg, oder? Ich habe noch nie gehört, dass Katholiken gehatet werden, ehrlich
Ja.
gesagt.
Ja, und das war deswegen auch so spannend, weil zu dem Zeitpunkt die ersten Einwanderer ja auch selbst noch halb fremd waren.
Ja, stimmt. Ja, wir hatten es ja gerade vorhin schon, dass die USA ja jetzt ein ganz frischer Staat eigentlich waren.
Super jung eigentlich, wenn man es vergleicht.
schräg. Das ist wirklich eine interessante Ansicht. Antikatholische Verschwörungstheorien in Ordnung. Wovor hatte er denn Angst, dass Katholiken anstellen?
Weiß nicht, so mit Religion lässt sich ja schon viel machen.
Ja, das stimmt.
Und mein zweiter Punkt schlägt auch nochmal in diese Kerbe, denn angeblich entsprang die Entwicklung des Morse Codes seinem Wunsch, dass die Regierung für den Fall eines katholischen Aufstands eine Geheimschrift zur Verfügung hat, um verdeckt kommunizieren zu können.
Das ist ja schräg.
Aber er kam dann später zu der Einsicht, dass die öffentliche Nutzung des Telegrafen zum Zusammenwachsen der Nation, also für die Stärkung der USA, förderlich sei.
Ja, das ist doch mal eine gute Sache. Wie verrückt. Vor allem ist es jetzt auch nicht so krass verschlüsselt, der Morsecode, oder? Also hätte man vielleicht schon dahinter kommen können.
Ja, ich denke, dass man den im Gegensatz zu anderen Codes, die es vielleicht heutzutage gibt, schon schnell knacken kann. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon.
Du klingst ganz traurig.
Ja, war schon ein cooler Dude. Naja. Aber er ist auch relativ alt geworden. Er ist dann 1872 in New York gestorben, also er ist 81 geworden.
Nicht verkehrt. Das widerlegt allerdings die Theorie, dass die Leute damals so früh gestorben sind, alle.
Ja, und er hat ja auch seine Eltern noch behalten. Das widerlegt alles, was wir bisher gesagt haben.
Ja, genau. Okay.
Gut.
Cool. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Jetzt bist du aber dran. Jetzt lehne ich mich zurück und lausche deiner berühmten Persönlichkeit.
Ich muss tatsächlich was auspacken, das du auch schon mal gesagt hast. Ich habe nämlich zwei dabei. Die Gebrüder Montgolfier.
Noch nie gehört.
Ja, dachte ich mir, ich auch nicht. Meine Eltern haben mich draufgebracht. Okay. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer, aber mit meinen Französischkenntnissen würde ich schon sagen, dass das so passt. Es geht um Joseph Michel und Jacques-Étienne Montgolfier.
Okay. Ja. Jacques-Étienne.
Die 1740 und 1745 in Frankreich bei Lyon geboren sind. Also ein bisschen früher als dein Heinz.
Samuel, nicht Heinz.
Verzeihung. Die beiden sind eben das 12. und das 15. von 16 Kindern. Boah. Das fand ich so beeindruckend, dass ich das mit aufnehmen musste. Ich weiß, das ist ja damals nicht unüblich gewesen. Sogar meine Oma hat, glaube ich, noch 13 Geschwister. Aber das ist einfach so eine Menge. Da wollte jemand eine richtig fette Rente haben.
Voll übel.
Ja, genau. Und sie kamen als Kinder eines Papierfabrikanten zur Welt, der übrigens scheinbar auch nicht in ihrer Jugend direkt verstarb. Daumen hoch. Genau. Die beiden haben einen sehr ähnlichen Lebensweg eingeschlagen. Deswegen fällt es mir auch schwer, sie irgendwie auseinanderzuhalten. Deswegen werde ich meistens von den Brüdern sprechen. Denn sie haben beide Naturwissenschaften studiert und Architektur und haben dann später eben die Fabrik von ihrem Papa, also das Familienunternehmen quasi, übernommen. Seit Mitte der 1770er Jahre, also so in ihren 30ern, oder in seinen 30ern hat sich der Ältere der beiden, Joseph Michel, der 12., dann schon mit dem Thema Luftfahrt beschäftigt. Ui. Und zwar, ja, zunächst mit einem Fallschirm. Das haben wir ja auch, ich glaube, Da Vinci oder so hat doch auch mal schon so einen Fallschirm gebaut oder so ein Segel, was auch immer. Das hat auch Joseph Michel gepackt und er hat tatsächlich wohl auch einen Selbstversuch unternommen und ist vom Dach des Hauses gesprungen. Er wurde dann aber freundlichst gebeten, das zukünftig bitte einzustellen. Also,
hat er sich was gebrochen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ihm ist nichts passiert, war erfolgreich, immerhin. Ja, aber ich denke, da dachten sich dann seine Eltern auch, okay, wir fordern das Glück nicht heraus.
Kann man so stehen.
Ja, genau. Bleib mal lieber unten. Ja, und später hat er sich dann auch mit den Eigenschaften diverser Gase beschäftigt. Und sein Plan war es dann, der hat sich da gefestigt, eine luftdichte Hülle zu schaffen, die mit leichter Luft, so hat er das quasi damals in seinem Chemieverständnis, war das eben leichte Luft, leichtere Luft als die, die wir atmen. Und durch diese Füllung wollte er dann die Hülle zum Aufsteigen bringen. Und wer jetzt noch nicht weiß, um was es geht, dem wird gleich ein Licht aufgehen, weil es 1782 schon soweit war, also auch relativ kurz danach. Da haben nämlich die beiden Brüder in ihrem Heimatort bei Lyon, wie gesagt, einen ersten Versuch unternommen. Und zwar mit einem Ballon.
Oh, Heißluftballons.
Ja, richtig. Sie haben Luft erhitzt und haben dazu Wolle und Heu verbrannt und dadurch ist er aufgestiegen. Voll cool. Fand ich auch super interessant, dass das so fix geklappt hat. Also ich hätte mit viel mehr Problemen gerechnet, aber es war wirklich quasi, sie haben die Hülle gebaut, Zeugs verbrannt und dann ist es geflogen. Also echt lässig. Aber war natürlich noch nicht so ein Heißluftballon, wie wir ihn heute kennen. Mhm. Weil sie zum Beispiel auch fälschlicherweise geglaubt haben, dass das Auftriebsmittel, also die leichte Luft, der Rauch sei. Und deswegen haben sie sehr stark qualmende Brennmaterialien bevorzugt. Und ich stelle mir das dann immer so vor, dass dann alles schwarz und verrußt war.
Ja.
Weil sie dachten, das ist der Shit. Aber auf jeden Fall hat es funktioniert.
Mega.
Und ein Jahr später haben sie sich dann natürlich auch schon weiterentwickelt. Wenn man da einmal so einen erfolgreichen Weg eingeschlagen hat, das ist uns jetzt ja auch die letzten Folgen durch immer wieder begegnet, dann bleiben sie meistens auch dran, entwickeln den Spaß weiter und verbessern das Ganze. Und sie haben dann zum Beispiel auch die Hülle natürlich verbessert. Das war dann irgendwie so eine Leinwand, die sie quasi nochmal mit Papier abgedichtet haben. Also was ich gelesen habe, gab es bei der Hülle auch keine Probleme oder so. Und diese verbesserte Version haben sie dann auch vor Publikum aufsteigen lassen. Und es ist überliefert. Das ist jetzt natürlich schwer, ob man das glauben kann, so weit, wie das in der Vergangenheit liegt. Aber dieser Flug soll 10 Minuten gedauert haben. Und der Ballon soll über 2000 Meter hoch geflogen sein.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn die nur so Wolle und Stroh verbrannt hätten. Also ich hätte jetzt mit ein paar Minuten gerechnet, also so 1-2.
Ja, fand ich auch sehr überraschend. Ich habe jetzt auch nicht mehr näher nachgelesen, wie sie das dann befeuert haben, während er schon oben war, oder ob die das nur unten einmal quasi vollgefüllt haben mit heißer Luft und Rauch. Und dann halt das so lange gehalten hat, weil die Hülle halt auch groß war. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aber wie dem auch sei, total spannend. Und das hat natürlich auch bei den Leuten, die da zugeschaut haben, totale Begeisterung ausgelöst. So wie heute immer noch. Jeder liebt ja irgendwie Heißluftballon.
Ja.
Und daraufhin wurden die Gebrüder Montgolfier auch von König Ludwig XVI. Aus Frankreich nach Paris eingeladen, um das Ganze zu demonstrieren. Und er hat dann natürlich auch gleich seiner Akademie der Wissenschaften den Auftrag gegeben, da Versuche durchzuführen, weil das halt echt ein Spektakel ist. Und ja, da kann man schon mal weiterdenken, in welchen Bereichen man sowas auch einsetzen kann, außer jetzt nur zum eigenen Spaß, ne? Ein Kampf-Heißluftballon zum Beispiel.
Lastentransport.
Ja, nee, also das weiß ich jetzt nicht, was da der Hintergrund war, aber man könnte ja wirklich schon in viele Richtungen denken, wenn man sowas sieht.
Ja.
Nicht so verkehrt. Genau. Und dann im September diesen Jahres, 1783, ließen die Montgolfier dann auch in Anwesenheit des Königs vom Schloss Versailles aus einen Heißluftballon nach oben mit 3 Tieren an Bord. Also ähnlich wie bei der Raumfahrt, immer erstmal mit Tieren testen. Und der Flug hat 8 Minuten gedauert, die Tiere haben überlebt und dann meinte der gute Ludwig, ja gut, warum dann nicht auch mal mit Menschen probieren? Und so hat sich das halt Step by Step entwickelt und schon einen Monat später wurde dann ein französischer Physiker mit Bewilligung des Königs in der Montgolfiere, das ist also diese, ja, der Heißluftballon, wurden sie quasi noch im Boden verankert, aber schon in die Luft gelassen. Also da waren noch Seile dran. Der Ballon ist jetzt nicht weggeflogen, aber das war quasi die erste bemannte Ballonfahrt. Ja, 1783 schon.
Das klingt ja voll fancy, das sage ich jetzt auch immer, anstatt so, ja, ich verschenke einen Heißluftballonflug, sage ich. Ich verschenke einen Flug in einer Montgolfiere. Oh, was ist denn das? Das klingt ja voll spannend.
Ja, tatsächlich, das sollten wir dann in dem Fall wohl angehen. Dann mal was buchen, einfach, dass wir angeben können. Ja. Aber ich habe auch schon geschaut, also ich finde Heißluftballons richtig ansprechend. Ich würde es total gerne mal machen und ich kenne auch viele Leute, die das cool finden, aber es ist richtig teuer. Also ich habe nichts Günstigeres gefunden als 180 Euro pro Person. Warum auch immer das pro Person kostet.
Ja, für so eine halbe Stunde Spaß.
Ja, also es dauert schon länger als eine halbe Stunde und die Vorbereitung und so, also ich glaube, der Event geht 4 oder 5 Stunden sogar, aber es ist halt trotzdem teuer und man geht ja nicht alleine. Und dann halt gleich 400 Euro zu zahlen, so als Geschenk zum Beispiel, ist das nicht so easy. Aber naja, der Physiker, den ich gerade erwähnt habe, seinen Namen werde ich jetzt nicht aussprechen, der ist nämlich viel zu lang. Aber der quasi der erste Mensch war, der vom Boden abhob, ist tatsächlich auch das erste Todesopfer der Luftfahrt. Und zwar 2 Jahre später schon. Da wurde nämlich die Ballonhülle durch einen Brand zerstört. Und dieser Physiker und halt einer, der ihn begleitet hat, sind dann in die Tiefe gestürzt mit dem Ballon und dabei ums Leben gekommen. Fand ich irgendwie so interessant, dass das derselbe ist, der zum ersten Mal fliegt, dass der auch als erster stirbt, aber nicht im selben Zuge. Also bei der ersten Fahrt zu sterben, wäre noch verständlicher. Aber also bei 2 unterschiedlichen Events. Ja. Und das liegt halt auch daran, dass es sehr viele unterschiedliche Arten gab, wie dann dieser Ballon auch befüllt wurde. Also das wurde dann ja überall auf der Welt weiterentwickelt. Also es ging super schnell nach diesem ersten Start. Da hoben dann natürlich auch Leute ohne Seil ab, quasi freifliegend. Und die Idee wurde dann auch außerhalb von Frankreich aufgegriffen und weiterentwickelt und verbessert. Ja, dann haben halt die Leute auch irgendwie mit Wasserstoff schon gearbeitet. Da wissen wir ja von der Hindenburg, dass das nicht unbedingt die beste Idee ist. Und genau so ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch oder so hatte auch dieser Physiker dann in seinem verunglückenden Ballon. Was natürlich super ist, wenn man Sachen weiterentwickelt, aber nicht immer nur zum Besseren gefühlt. Verändert hat sich das Ganze ja eigentlich sowieso nicht bis heute. Also arg weit weg vom damaligen Ansatz sind wir immer noch nicht, habe ich so das Gefühl. Also wir haben so das perfekte Gas oder ja perfekte Heißluft, aber ansonsten eine Hülle und ein Korb.
Ja, viel mehr lässt sich ja auch nicht machen. Ja.
Das ist ja auch der Charme an der Geschichte. Genau. Und vielleicht noch ein ganz witziger Side-Fact, der total irrelevant ist, aber eigentlich wollte man Sträflinge als Versuchspersonen einsetzen, um den Heißluftballon zu testen. Und dann gab es halt Proteste, deswegen hat man das dann wieder verworfen. Aber das finde ich eigentlich eine richtig witzige Idee. Dass man, also wenn du jetzt der Sträfling bist und dann setzt man dich da in so einen Heißluftballon und du bist dann der allererste Mensch, der schwebt und also zum Beispiel, wenn man den dann auch aufsteigen lässt, weiß man ja nicht genau, wo der wieder runterkommt. Wäre auch eine geile Chance. Vielleicht hätten sie das dann irgendwann so als Fluchtversuch oder so sich beworben am Ende noch, um damit fliegen zu dürfen.
Ja gut, ich denke mal schon, dass sie den Ballon dann verfolgt hätten.
Ja, aber vielleicht landet er wo man nicht so gut hinkommt. Oder ja, gut, er ist im schneller ersten Moment, als Menschen.
Ja.
Ist er ja auch, oder? Also ich weiß nicht, welche Geschwindigkeit so ein Heißluftballon hat.
Kommt wahrscheinlich auf den Wind an.
Ja, das stimmt. Da habe ich auch mit Freunden letztens drüber gesprochen, weil eine Heißluftballonfahrt so teuer ist, dass ich mir da am Ende lieber selber einkaufe, für mich und alle meine Freunde, und dann immer mit dem Heißluftballon zur Arbeit fliege.
Okay.
Das ist doch so ein geiler Gedanke, oder? Ich habe dann da so meinen eigenen Landeplatz.
Ja, der muss schon ordentlich groß sein.
Das muss ich doch der Arbeit wert sein.
Klar.
Ja, nee, fand ich aber irgendwie so einen süßen Gedanken. Was wärst du für eine coole Person? Also wenn ich reich wäre, wäre ich auf jeden Fall die mit dem Heißluftballon. So, ach komm, wir feiern Geburtstag und dann haben wir so Heißluftballons aneinander gekettet, 7 Stück und dann springt man hin und her.
Okay.
Ja, ich wäre extravagant und gefährlich unterwegs.
Wie man mega will. Gefährlich.
Ja, das ist im Endeffekt auch schon, was wir den Gebrüdern Montgolfier zu verdanken haben. Die Heißluftballonfahrt und irgendwo auch den ersten Wegbereiter für das ganze Thema Raumfahrt und Luftraum und so weiter. Wie nennt man das? Luftfahrt?
Raumfahrt.
Nee, aber Raumfahrt ist ja in dem Weltraum.
Ja.
Ich meine jetzt auch sowas wie Flugzeuge, Luftfahrt.
Ja.
Wird schon passen.
Weißt du eigentlich, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, die Montgolfier anzubauen?
Gute Frage. Eine sichere Quelle habe ich jetzt nicht gefunden. Aber es wird angenommen, dass die Initialzündung wohl kam, weil Joseph angeblich vor dem Kamin saß und den Funkenflug beobachtet hat. Und dann ist ihm aufgefallen, wie der Unterrock seiner Frau, es wird anzüglich, Achtung, der aber nur zum Trocknen über dem Ofen hing, also in die Höhe gebauscht wurde durch die heiße Luft, die da kam. Oder als er das noch dachte, durch den Rauch, durch den Qualm.
Ja.
Und hat gesehen, wie sich das so nach oben bewegt hat. Was ich, also keine Ahnung, ob es stimmt, weiß man natürlich nicht, aber den Gedankengang finde ich schon verständlich.
Ja.
Zumindest verständlicher als Cold, der irgendwie bei einem Schiff das Steuerrad sieht und denkt, oh, ich könnte ja in meine Waffe eine Trommel reinbauen. Also,
hey.
Entschuldigung. Aber ich finde, das ist schon so ein Gedankengang, den man haben könnte.
Ja, ja, stimmt.
Genau.
Okay.
Das war es. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr fühlt euch jetzt gebildeter. Ich fand die Montgolfiers echt cool. Mhm. Da muss ich meinen Eltern nochmal danken, dass sie mir das vorgeschlagen haben, ja, weil ich wusste gar nichts über die. Und das ist doch was, das man mal wissen kann.
Ja, Heißluftballons kennt ja auch wirklich jeder.
Ja, aber wir sind ja noch nicht am Ende angekommen. Es gibt ja noch sehr viel Spannendes, das vor uns liegt.
Ach ja.
Zum Beispiel einen Mythos von Michael aus... vielleicht der griechischen Mythologie?
Richtig!
Endlich mal wieder korrekt geraten, sehr gut.
Ja, diesmal handelt aber mein griechischer Mythos nicht von einem Gott, sondern von einem Monster.
Oh, lass mich überlegen. Kenn ich das?
Klar, kennt jeder.
Ah ja, klar, die Medusa!
Ja!
Oh, wie dumm!
Medusa!
Ja, die hab ich ja gar nicht gedacht. Okay. Cool. Mhm.
Da fangen wir gleich mal an, denn es gibt zwei Theorien, also zwei Geschichten zu ihrer Entstehung. Die erste ist, dass also Medusa und ihre zwei Schwestern sind Gorgonen, also so eine Wesensrasse wie ein Einhorn oder so. Und in der ersten Theorie sind sie halt von Geburt an missgestaltet gewesen.
Inwiefern? Das musst du beschreiben für alle, die Medusa gar nicht kennen.
Das erkläre ich im zweiten. Da habe ich eine detaillierte Aussage. In einer anderen Geschichte soll Medusa ursprünglich eine betörende Schönheit gewesen sein. Und dann kam Athene und hat Medusa in ihren eigenen Tempel mit Poseidon bei einem Liebesspiel erwischt. Poseidon soll Medusa angeblich vergewaltigt haben und darüber war sie so erzürnt, dass sie Medusa in ein Ungeheuer mit Schlangenhaaren, langen Schweinzauern, einem Schuppenpanzer, bronzenen Armen und glühenden Augen mit heraushängender Zunge verwandelte, die jeden Menschen beim Anblick direkt zu Stein erstarren lässt.
Ja, aber da mit Schlangenhaaren?
Mhm.
Hast du das gerade aufgezählt?
Ja, als allererstes.
Ah, okay. Ja, das war Sophia. Eigentlich. Hä, aber wieso wird denn Medusa bestraft, wenn Poseidon sie vergewaltigt? Das ist jetzt ja bescheuert.
Ja gut, wer weiß, wie Athena das halt in dem Moment wahrgenommen hat. Sie hatten halt da Sex und wie jetzt dies zustande kam.
Aber Athena und Poseidon sind ja nicht zusammen,
nee,
oder? Also in der Mythologie.
Ja, aber...
hat die sich da ja gar nicht einzumischen.
Ja, aber würdest du das so geil finden, wenn du zwei Fremde in deiner Wohnung findest, die Sex haben?
Ach so, in ihrem Tempel
ja,
war
ja.
das.
Mhm.
Ja, also geil würde ich es nicht finden. Ich würde aber auch nicht die Frau in ein Monster verwandeln und den Mann davonkommen lassen.
Ja gut, aber sie kann ja Poseidon nichts antun. Sie musste sich ja an der Sterblichen vergreifen, um ihren Zorn walten zu lassen.
Die halt Poseidon auch voll Bums ist. Da denkt sie sich, ja, soll sie sich austoben.
Ja.
Juckt mich nicht, was mit der Ollen passiert.
Ja, da holt sich halt die Nächste.
Ja, oder? Mhm. Also voll am Ziel vorbeigeschossen.
Ja.
Da hat sie überhaupt nicht zu ihrer weiblichen Genossin gehalten, die gute Athena.
Richtig.
Schwache Aktion.
Genau. Also, so wurde dann Medusa in der zweiten Theorie zu dieser Gorgone.
Und ihre Schwestern?
Die werden in der dann gar nicht erwähnt. Da gibt's in der zweiten Theorie gibt's nur Medusa einzeln.
Aha, okay.
Wenn man von Medusa redet, kommt man um einen weiteren Namen nicht herum. Perseus.
Oh, ich wollte Herakles sagen, weil von dem hatten wir es doch schon. Er schlägt dir doch den Kopf ab.
Nee, Herakles war es nicht, es war Perseus. Herakles an seinen Aufgaben hatte, war Medusa nicht am Stissel.
Doch.
Nee.
Echt?
Nee. Ja.
Nein?
Ja, nein.
Oh.
Nein.
Stimmt, das war ja auch die Hydra mit dem Kopf abschlagen. Und das war sogar noch mein Part.
Stimmt. Und Perseus hatte dann halt die Aufgabe, sich den Kopf der Medusa zu holen. Aber er hatte dann auch Athena auf seiner Seite und leihte sich von ihr einen verspiegelten Schild. Schon eine Idee, was man damit machen kann?
Ja, weil ich halt auch so viele Filme dazu gesehen habe.
Gut. Und dann hatte er noch weiteres Equipment, denn von Hermes bekam er dann noch die geflügelten Schuhe, also konnte er auch einfach noch fliegen.
Also Perseus ist ein Held.
Ja.
Halbgott auch.
Ja, ein Sohn des Zeus.
Okay.
Mhm. Und holte sich dann von den Nymphen noch eine Tarnkappe, mit der man für kurze Zeit unsichtbar werden konnte. Und dann flog er halt dann mit seinen Flügelschuhen über den Himmel bis zu der Gorgone, zu den Gorgonen.
Ja, Schrägstrich, Geschichte 1, ja. 2.
Athene hat halt Perseus geholfen, um dann Medusa endlich komplett beseitigen zu können. Also da kommen wir wieder zur Geschichte 2, wo sie verwandelt hat, also wo Athene Medusa verwandelt hat. Und Athene gab dann Perseus auch den Tipp, wie er Medusa enthaupten könnte, ohne ihr ins Gesicht sehen zu müssen.
Ist er denn dumm? Sie gibt ihm schon den Schild und dann braucht er auch noch den Tipp, wie er jetzt diesen Schild einsetzen kann.
Sicher ist sicher.
Aber er ist ja voll der Loser. Uiuiui, da freue ich mich nicht aufs P.
Ja, naja, der hat schon, war schon gut, trotzdem gut, was er gemacht hat. Aber er hat sich's auch sehr leicht gemacht. Er hat dann auch noch gewartet, bis die Gorgonen, also jetzt sind wieder alle am Start, in den Schlaf gesunken waren und pirschte sich dann mit Hilfe seiner Tarnkappe an Medusa heran. Dabei schaute er auch die ganze Zeit immer nur in sein Schild, damit er auch nicht aus Versehen, wenn sie erweckt wurde oder so, ihr ins Gesicht starrte, sondern lediglich in das Abbild des Schildes. Und mit einem gezielten Schlag enthauptete er dann die schlafende Medusa und suchte direkt das Weite, während er dann hinter sich schon das Geschrei der Schwestern hörte.
Ja, das ist auch sehr unangenehm, dass er dann einfach sie da so im Schlaf umbringt.
Ja.
Und die Schwestern da noch dann liegen.
Ja.
Oder halt auch nicht, aber... Komisch. Es erinnert mich ein bisschen an Harry Potter, an den zweiten Teil, wo Hermine ja auch immer mit dem Spiegel um die Ecken linst.
Ja, mit dem Basilisken. Ist ja sehr ähnlich, genau. Sogar mit dem versteinerten Blick, ja.
Aber der Blick versteinert ja beim Basilisken gerade durch so einen Spiegel, sonst tötet der ja.
Genau, also abgeschwächt durch den Spiegel nur, ja. Und jetzt kommt noch ein bisschen Craziness dazu. Denn als Perseus Medusa enthauptet, springt dann ein geflügeltes Pferd namens Pegasus aus dem abgetrennten Hals. Und zwar ist das das Kind von Medusa und Poseidon, weil Poseidon in der Gestalt eines Pferdes mit ihr geschlafen hat.
Ugh. Ja. Okay, aber jetzt verstehe ich Athena. Also, ich würde es nicht so machen. Aber sie kommt da in ihren Tempel und dann ist da eine Frau, die Sodomie betreibt mit einem Pferd. Dann denkt man sich auch, okay, die ist krank, die hat Strafe verdient. Ja.
Aber also, die griechischen Götter haben es auch irgendwie mit Pferden. Also sie verwandeln sich gerne in ein Pferd, um eine Frau zu begatten.
Ja,
ob sie da was kompensieren müssen.
Aber hat dann das Pferd quasi immer in ihr gelebt indirekt und ist jetzt, also konnte nur durch Abtrennen des Halses rauskommen oder war sie noch gar nicht so lange ein Monster? Und hätte das Pferd irgendwann zur Welt bringen sollen?
Gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass durch den Fluch das vielleicht irgendwie gebunden wurde und sie stattdessen ansonsten vielleicht einfach schwanger gewesen wäre, aber so genau ist das dann auf jeden Fall nicht überliefert.
Ja, okay, das verstehe ich. Ja.
Genau, und dann mit dem Kopf der Medusa im Beutel steigt dann Perseus auf Pegasus und fliegt einfach davon.
Also ist er doch nicht einfach nur abgeschlagen und sofort weggerannt, sondern er hat sich noch ein Pferd geschnappt und einen Kopf.
Ja, er hatte ja auch den Auftrag, den Kopf zu holen. Also wäre doof, wenn er ihn liegen gelassen hätte. Okay. Ja, und das war's dann auch. Medusa ist ja tot. Über Perseus könnte ich euch jetzt noch eine Menge erzählen, aber das ist ja nicht unser Buchstabe. Später vielleicht, ein andermal.
Ja, das stimmt. Kommt noch. Ist ja nur noch, also in 3 Folgen könntest du dann schon deiner Leidenschaft über ihn zu sprechen nachgehen.
Ja, und mit dem Abtrennen des Kopfes und einer Pferdegeburt aus dem Hals war es dann zu Ende.
Okay, und wo ist die Verknüpfung zur Realität mit Medusa?
Ich habe keine.
Dachte ich mir so. Vielleicht kommt ja von ihr dieser Spruch, wenn Blicke töten könnten.
Ja, nicht schlechter Gedanke.
Muss ja auch nicht sein.
Ja, aber ich mag ja auch meine Geschichten so sehr.
Ja, das ist ja auch das Wichtigste. Und ich glaube, es ist auch nur die Hälfte unserer Zuhörer kritisch, was das angeht. Also ganz viele teilen unsere Leidenschaft ja auch für die Sagen und Mythen und Legenden. Und die andere Hälfte versuche ich zufriedenzustellen. Ich habe nämlich eine Gestalt aus der griechischen Mythologie ebenfalls mitgebracht.
Ach ja.
Ja, die es aber komplett unbemerkt in unseren alltäglichen Sprachgebrauch geschafft hat. Also all denen, denen es wichtig ist, dass wir eine Verknüpfung zur Realität haben. Ich habe das Gefühl, ihr kommt voll auf eure Kosten und das wird euch überraschen.
Okay, da bin ich gespannt.
Ja, die Person, über die ich spreche, wird in der Odyssee von Homer erwähnt. Ich denke, die Geschichte kennt der ein oder andere von euch auch schon von einem Sprichwort. Darüber sprechen wir dann auch bestimmt beim O nochmal, also die Odyssee.
Mhm.
Aber es geht im Endeffekt um die Reise des Odysseus und den Krieg von Troja und den ganzen Spaß. Und an dieser Reise ist unsere Person nicht dabei, aber er hängt trotzdem damit zusammen, weil als Odysseus aufbricht, um gegen Troja in den Krieg zu ziehen, muss ja jemand auf seinen Sohn und auf seinen Hausstand aufpassen. Also er kann das ja nicht alles komplett verwaist zurücklassen.
Mhm.
Und deswegen fällt die Wahl auf seinen guten Freund, dem er Vertrauen schenkt, dem er diese Aufgabe in die Hand legt, vor allem eben auch die Betreuung seines Sohnes. Und dieser Freund, über den ich jetzt gerade die ganze Zeit schon gesprochen habe, heißt Mentor.
Oha.
Ja. Und Mentor hat in der Abwesenheit Odysseus für die Erziehung und den Schutz seines Kindes eben gesorgt. Er stand aber auch Odysseus mit Rat und Tat zur Seite, sofern er es eben konnte. Und Odysseus, man kennt ja die Odyssee, das ist ja so eine sehr lange Irrfahrt. Mhm. Also Odysseus war super lange unterwegs. Und als er zurück nach Hause kommt, war alles voll mit irgendwelchen Freiern, die sein Eigentum aufgezehrt haben, also versoffen und gegessen.
Ja.
Die auch seine Frau sehr penetrant dazu zwingen wollten, sie zu heiraten, indem sie ihr gesagt haben, Odysseus sei schon lange tot und so weiter. Und zum Beispiel auch gegen diese hat sich Mentor ausgesprochen. Also er zeigt sich durchweg als sehr, sehr treue Seele Odysseus gegenüber.
Ja.
Und er hat ja auch, wie gesagt, sehr viele wertvolle Ratschläge und so erteilt. Das ist allerdings nicht alles ihm selbst geschuldet. Da kommt nämlich Athena wieder ins Spiel, von der du ja gerade schon hattest. Göttin der Weisheit, Kampf und Co. Und die schlüpft ab und zu in seinen Körper.
Oh.
Und vergibt dann eben Ratschläge und spricht Leuten Mut zu und so weiter. Ja, ist also nicht so ganz immer seine Leistung. Aber ich finde trotzdem, das sollte sein Andenken nicht schmälern. Und auch so eine frei erfundene, mythische Person braucht ihre Anerkennung.
Ja.
Ja, richtig. Wobei, da muss man natürlich auch überlegen, generell bei diesem ganzen mythologischen Kram, ob so ein Charakter und die ganzen Geschichten nicht doch irgendwo auf realen Begebenheiten und Persönlichkeiten beruhen.
Ja. Also, ich meine jetzt vielleicht ohne Monster oder so, aber gerade die Odyssee, wenn einer in den Krieg zieht, das ist schon plausibel.
Wobei auch das mit den Monstern, wenn es vielleicht ein Tier ist, das man noch nicht so kennt, oder ein Tier ist, das dem Ganzen ähnelt, aber halt in klein, könnte ja auch sein. Ich weiß nicht. Also ja, ich glaube, irgendwo sind da schon bestimmt reale Hintergründe mit dabei. Und bestimmt ist auch der Charakter des Mentor, irgendwo hat der schon mal existiert. Und ja, eben von dieser Rolle, die Mentor in der Geschichte hat, insbesondere für Odysseus Sohn, leitet sich dann auch der Begriff Mentor in der heutigen Sprache ab für einen älteren, für einen klugen, für einen wohlwollenden Berater von einem jungen Menschen. Jeder von uns braucht einen Mentor in seinem Leben.
Ja.
Ehrlich gesagt, finde ich, ist das halt auch so süß, weil stell dir das mal vor, wenn dein Name zum Programm wird für sowas.
Ja, das ist mega so gut.
Ja, jeder braucht einen Michael in seinem Leben. Wie süß würde das denn klingen?
Ja, aber braucht's doch echt.
Jeder hat vor allem einen Michael in seinem Leben, weil der Name so häufig vorkommt.
Das halte ich für ein Gerücht.
Das, also, jeder kennt doch mindestens 5 Michaels.
Ja, hier vielleicht.
Ja, in Deutschland.
Ja.
Oder was meinst du mit hier?
Ja.
Ja, das ist ein deutscher Podcast und in Österreich und der Schweiz gibt's auch viele Michaels.
Hättest du gesagt, dass jeder einen Mohammed kennt, was der häufigste Name ist, hätte ich dir noch weniger geglaubt.
Wieso noch weniger?
Weil ich keinen Mohammed kenne und keinen kenne, der einen Mohammed kennt.
Ganz sicher kennst du jemanden, der einen Mohammed kennt.
Dann habe ich noch mit niemandem, den ich kenne, über einen Mohammed gesprochen, den ich nicht kenne.
Ja, du hast mit vielen Leuten, die du kennst, wahrscheinlich noch nicht über Leute gesprochen.
Die Mohammed heißen.
Also du gehst ja jetzt nicht hin und sagst, kennst du einen Lukas? Kennst du einen Mauritia? Kennst du einen Mohammed? Deswegen ist das klar, dass da noch nicht drüber geredet wurde.
Mhm.
Ja, also jeder hat einen Michael in seinem Leben und das ist gut so.
Ja.
Und Mentor ist auch cool. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Das war's aus dem mythischen Bereich. Wir begeben uns zurück in die Realität zu den harten Fakten oder zu den richtig harten Fake News.
Oh ja, richtig geil. Ich war die ganze Zeit schon darauf.
Wir haben ja jetzt auch eine sehr lange Pause gehabt. Also die Fake oder Facts haben mir am meisten gefehlt, weil ich die danach ja auch immer in die Welt trage. Also auch zu allen Leuten, die den Podcast nicht hören. Mit denen spreche ich dann über diese interessanten Infos. Ich finde die wirklich interessant.
Das stimmt.
Und ich bin sehr langweilig geworden in unserer Sommerpause.
Wieso? Weil du keine neuen Facts hast?
Ja.
Okay.
Keine neuen Facts vor allem. Die Fakes erzähle ich nicht rum eigentlich.
Schade. Ach, ja. Übrigens, wusstest du, dass der größte Lego-Turm 20 Meter hoch war? Oh nein, wusste ich nicht. Ja, war auch gelogen.
Ja, wusstest du, dass Kühe ertrinken, wenn sie schwimmen gehen?
Ja.
Sehr gut. Gut. Nee, aber dann lass durchstarten. Gib Gas, Michael. Überrasche mich mit einem... Der Sinn steht mir nach einem Fake.
Okay, mein erster Fake oder Fact dreht sich um Milch. Und zwar behaupte ich, dass jeder Deutsche im Jahr etwa 75 Kilo Frischmilchprodukte zu sich nimmt.
Witzig, ich habe auch ganz viele Statistiken zum Thema Milch angeschaut.
Na, no, nicht schon wieder.
Aber die nicht. Ich sag trotzdem, das ist ein Fact.
Ja, das ist ein Fact. Und damit sind wir auch an der Spitze des weltweiten Milchverbrauchs.
Echt?
Keiner nimmt so viel Milch und Milchprodukte zu sich wie wir Deutschen.
Das ist ja gar nicht so gesund anscheinend, ne? Also gerade Milch zu trinken.
Ich habe heute erst wieder einen Liter Kakao getrunken und dazu Cornflakes gegessen.
Ja, das ist nicht gesund. Lass es dir gesagt sein. Aber gut, du hast mich enttäuscht, dass es kein Fake war, wie ich mir das erwünscht habe. Auf der anderen
Hättest
Seite...
Hättest du auch Fake sagen können.
Auf der anderen Seite habe ich einen Punkt eingesackt. Das ist auch fein.
Gut.
Bei mir ist der erste tatsächlich auch über Milch. Über ein Drittel der Deutschen verzichtet bewusst teilweise auf Milchprodukte.
Ein Drittel. Ja gut, ich habe vom letzten Buchstaben vom L schon das Fachwissen, wie viele Leute laktoseintolerant sind. Deswegen glaube ich, dass das ein Fakt ist. Warte mal.
Wie viele waren?
Über ein Drittel hast du gesagt. 66% der Deutschen sind laktoseintolerant. Also auch wenn es nur ganz schwach ist. Also laktoseintolerant heißt ja nur, dass der Bauch ein bisschen es schlecht verdauen kann. Deswegen glaube ich, es ist ein Fakt.
Ja, es ist ein Fakt. Aber ich habe das tatsächlich gar nicht mit Laktose in Verbindung gebracht, weil ich das Gefühl habe, entweder juckt es die Leute nicht, so wie mich, oder sie nehmen Tabletten oder sie kaufen laktosefreie Milchprodukte und das sind ja immer noch Milchprodukte.
Ja, okay.
Also ich dachte jetzt, dass das ein Fakt ist, kommt eher von einer Umweltbewegung und dass das ungesund ist.
Ach so,
und
nee.
Halt, dass viele Menschen vegan leben aus Überzeugung.
Boah, ich glaube, da spielt die Laktoseintoleranz eher schon eine größere Rolle wie vegan.
Vielleicht mischt sich das beides.
Gut. 1-1.
Ja, verdammt.
Okay. Mars war nicht nur der Gott des Krieges, sondern auch die Gottheit für Agrar bei den Römern.
Gottheit für Agrar? Das klingt irgendwie komisch. Also für Landwirtschaft.
Ja.
Ja, Fakt.
Ja, ist richtig.
Sehr gut.
Hätte ich nicht in Verbindung gesetzt, dass man der Gott des Krieges und für die Landwirtschaft ist. Aber tatsächlich haben sie ihn für gute Ernten und weiteres auch vergöttert.
Ich habe auch das Gefühl, oder ich glaube, ich habe das auch mal wo gelesen, dass Gottheiten auch sehr regional sind. Also dann vergötterst du halt in dieser und jener Region den und den Gott, aber halt Gefühl für alles. Also der hat dann vielleicht schon so sein Steckenpferd, wie jetzt den Krieg. Aber du betest ihn halt für alles an, weil das ist halt deine Schutzgottheit oder so.
Ja, das...
Aber ich hätte ihn auch gar nicht damit verbunden, bin ich bei dir.
Warum hast du dann Fakt gesagt?
Weil ich dachte, was wäre denn das für ein seltsamer Fake?
Warum?
Was hättest du denn dann sagen sollen? Nein, der Gott für Landwirtschaft war ein anderer.
Ja, oder er war Gott für Krieg und Mord oder Krieg und Folter.
Ja, sorry, dass ich es richtig gemacht habe. Ja. Das hat für mich halt einfach Sinn ergeben.
Gut, dass du dich entschuldigst. Du bist dran.
Weiß nicht.
Mach einfach weiter.
Ja, okay. 95 der bislang 118 bekannten Elemente sind Metalle.
Uff, jetzt überrumpelst du mich aber.
Also was ich dir zusichern kann, bislang sind 118 Elemente bekannt. Also das ist nicht der Fake oder Fact an der Geschichte.
Ja, es gibt ja die Edelgase. Wie viel sind das? 8? Dann wird's aufgehen. Ja, doch, ich denke
Okay,
schon, dass
ich
das
kann
ein
das nicht
Fakt
stehen
ist.
lassen. Es sind keine 8
Ja,
Edelgase.
aber ein paar. Es gibt auf jeden Fall Edelgase. Es sind nicht nur Metalle.
Du denkst, es teilt sich auf in Edelgase und Metalle.
Nein, aber es sind sehr viele Metalle. Warte.
Ich möchte dich nicht verunsichern oder so. Ich will nicht, dass wir Misinformation spreaden.
Nee, aber das ist echt dumm, was ich gesagt habe. Weil du hast ja auch noch Wasserstoff und Wasserstoff, ja. Wasserstoff und Sauerstoff. Egal, jetzt bin ich total verunsichert. Wie
Verzeihung.
viel 95 von 118 Metalle?
Ja.
Fake.
Es ist ein Fact. Es tut mir leid.
Ach, wäre ich doch mal beim ersten geblieben.
Also das ist mindestens ein halber Punkt für dich. Naja, jetzt sind wir alle schlauer. Am überraschendsten daran finde ich, glaube ich, dass es 118 bekannte Elemente gibt insgesamt. Und dann ist es auch wieder super wenig, wenn man sich überlegt, wie viele verschiedene Stoffe es auf der Welt gibt, dass die alle auf so wenigen Elementen beruhen. Aber, well, well, ich höre mir gerne deine dritte Aussage noch an.
Okay. Malzbier enthält keinen Alkohol.
Boah, das hast du mir, glaube ich, sogar schon mal berichtet über die ganze Geschichte. Aber jetzt weiß ich aber nicht mehr, was da war. Boah, jetzt fühle ich mich ja ganz schlecht. Du hast mir ja schon mal das Ganze erklärt mit dem Bier. Und ich habe auch schon mal gefragt, was die Besonderheit an Malzbier ist. Aber ich glaube, das ist ein Fake.
Ja, ist richtig.
Okay, was ist die Besonderheit an Malzbier? Malzigkeit.
Naja, also Malzbier darf auch bis zu 0,5% Alkohol enthalten, weil, ja, bis 0,5% ist alles alkoholfrei. Also auch ein alkoholfreies Bier kann bis zu 0,5% Alkohol enthalten.
Ach so, aber in dem Fall liege ich trotzdem falsch. Also, die Aussage habe ich jetzt gerade zufällig richtig bewertet, aber mein Gedanke war ja, dass das normal wie ein normales Bier Alkohol hat. Das in dem
Nee.
Fall nicht. Also ist es schon
Ja.
eigentlich ein alkoholfreies Bier.
Es ist ans,
Vom
es wird
Begriff
als
her.
Alkohol.
Ja.
Genau. Die
Verstehe.
Gärung wird halt gestoppt oder. Es gibt verschiedene Verfahren. Will ich jetzt nicht weiter ausholen.
Okay. Bist du schon traurig, dass ich es richtig habe?
Ja, du bist einfach gut im Raten. Die
Ja,
ganze
bin ich.
Zeit. Alle drei
Bin ich
Punkte.
wirklich. Weil ich vom Glück geküsst bin.
Ja, du weißt nichts, aber.
Jetzt aber. Sagt der, der bisher nur einen lausigen Punkt eingesammelt hat.
Ja, komm, dann gib mir deine dritte Aussage.
Die Serie, die.
Fakt.
Ja, willst du das als
Nein,
Antwort?
leider spreche ich gern aus.
Die Serie. Die Tricks der größten Zauberer mit dem Magier, mit der Maske, hat insgesamt 42 Episoden.
Fakt.
Fake.
Sag ich doch. Das sind viel weniger.
Das Fakt gesagt.
Nein, das sind nur 8 oder
Du
so.
hast Fakt gesagt.
Dann habe ich mich versprochen.
Ja, alles klar. Fakt. Fake. Sag ich doch.
Ja, wie viele Folgen sind es? Sind es 8?
Nee, 18.
Sag ich
Bist so asozial. Gibt's ja nicht. Aber tatsächlich fand ich es überzeugend, dass es so viele sind, weil das ständig im Fernseher lief. Und das kann ich gar nicht glauben, dass das immer nur dieselben 18 Folgen waren.
ja, das ist genau dasselbe Phänomen wie mit Mr. Bean. Da denkt man auch, es
Ja.
gibt so 1000 Folgen, aber das sind, glaube ich, auch nur 12 oder so.
Und Filme sind das dann gleich, oder?
Nee, der hat eine Serie gehabt,
Der hat
auch
eine
Filme
Serie
sind
gehabt. Aha.
extra.
Okay. Okay. Also hat es überhaupt was richtig?
Ja.
Punkt 1. 1,5 Punkte hast du ja, weil beim zweiten habe ich dich ja quasi dazu überredet. Und beim dritten hast du dich ja nur versprochen. Also eigentlich.
Zweieinhalb. 2,5 zu 3.
Zweieinhalb.
Ja, stimmt eigentlich schon. Hättest du mich im zweiten nicht durcheinander gebracht, wäre es schon ein 3 zu 3 gewesen.
Bist ein Scheißelauerer. Es
Hä,
steht
hatten wir
1
schon
zu
mal ein
3.
Unentschieden? Hatten wir schon mal ein Unentschieden?
Bestimmt.
Hä, voll die gute Runde. Wir haben beide alles erraten.
Ich hasse dich.
Okay. Ja. Ich gönn dir den Sieg, du hast das echt gut geraten und ich hab mich durcheinander bringen lassen durch deine ausgefuchste Satzbildung.
Sternzeichen Fuchs.
Hut ab. Gut gemacht.
Danke, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber ich kann es jetzt auch nicht
Wolltest
stehen
du
lassen, dass
immer.
du denkst, dass wir beide volle Punktzahl haben. Das ist
Schreib's in die
lächerlich.
Kommentare.
Ja. Ich habe richtig gute Sachen wieder rausgefunden, oder? Ich finde, ich habe coole Fake Perfects. Das war's aber auch schon wieder. Wir haben jetzt ja sehr viel Zeit bei unseren berühmten Persönlichkeiten liegen lassen, deswegen machen wir es zum Ende hin ein bisschen zackiger. Der Wissensschnack wird heute wieder nicht durchgeführt. Die Kategorie haben wir jetzt eigentlich irgendwie ein bisschen eingestampft.
Ja, das war halt auch das, was immer zur brutalen Überlänge dann noch geführt hat.
Ja, also falls jemand darüber jetzt zutiefst betrübt sein sollte, dann meldet euch gerne. Aber ich denke, wir sind alle ganz happy damit, wo wir jetzt gelandet sind, oder?
Ja, ihr könnt euch ja auch nicht zwingen, so ewig lang spazieren zu gehen.
Ja, genau. Also wir wollen ja schon, dass ihr noch ein bisschen gesunde Speckpolster habt für den Winter. Man muss in die Zukunft denken. Wer weiß, was noch kommt. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall euer Gewissen hoffentlich erleichtern können mit diesem Spaziergang und fühlt euch erholt. Oder ihr habt eine super Ausrede, dass ihr nicht spazieren gegangen seid, weil es regnet.
Nein, das ist keine Ausrede. Ich würde beim Starkregen nicht spazieren gehen, so wie manche andere Leute.
Wir bekommen ja ständig von euch Nachrichten. Sorry, ich habe die Folge gehört, aber ich war gar nicht spazieren. Und dann müssen wir euch natürlich schelten, aber das gehört mit dazu. Ich meine, sonst könnten wir uns ja nicht Walkie und Talkie nennen. Ihr müsst da schon auch mitarbeiten. Das ist ein Podcast, der nur durch uns alle zusammen funktionieren kann in seinem Konzept.
Oder wir nennen uns einfach um in City und Talkie oder Chili and Talkie.
Chili and Talkie. Da, mit Chili hast du ja Erfahrungen gemacht.
Ja.
Darf ich es erzählen?
Was?
Was du vor dem Podcast gesagt hast, bevor wir die Aufnahme starten konnten?
Nein.
Bitte.
Nein. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Also, falls ihr es wissen wollt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich beantworte es wirklich. Super. Ja, macht's gut. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Rutscht gut in die nächste Woche.
Fragt sie nicht danach. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.